Ja, ich möchte euch auch ganz gerne begrüßen zu dem jetzigen Gottesdienst. Ich bin hier auch eigentlich vertretend da. Es hat sich in der letzten Zeit so ergeben, dass schon letzten Sonntag, dass Dirk eingesprungen ist. Heute Morgen habe ich schon von Vanya gehört, dass er auch eingesprungen ist und ich bin auch eingesprungen, weil einfach Krankheit da ist und Jörg und Süster, wir können gerne für Sie beten. Ich grüße auch Sie zu Hause, wenn Sie jetzt gerade schauen und auch all die anderen, die krank sind. Und lasst uns für Sie beten. Sie haben auch dieses Corona und deswegen haben Sie sich zurück oder halten Sie sich zurück, damit Sie nicht noch weitere Leute anstecken. Letzten Samstag, da wurde schon so gefragt, wer will einspringen? Und da habe ich gedacht, ich wüsste jetzt nicht genau, was ich sagen sollte. Und dann ist Dirk eingesprungen, aber ich hatte ein paar Ideen irgendwie schon bei mir und ich dachte, darüber könntest du vielleicht reden. Und jetzt darf ich darüber reden. Bevor ich das aber tue, lass uns nochmal zusammen beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Herr, wir kommen zu dir und bringen dir unser Herz, bringen uns dir hin und bitten dich, dass du uns jetzt fühlst, dass du uns gibst, das, was wir brauchen, dass du uns durch dein Wort einfach das schenkst, was uns in unserem Leben weiterbringt. Wir bitten dich, dass du zu uns einfach ganz klar redest. Danke dafür, dass wir darum bitten dürfen. Danke, dass du mir auch hilfst, die richtigen Worte zu sagen. Und wir bitten dich, dass wir gemeinsam in dir wachsen und Sachen sehen in deinem Wort, die uns wirklich auch geistliche Nahrung sind. So segne du und spreche du jetzt zu uns. Amen. Was ziemlich deutlich in unseren Tagen ist, dass wir in der Vorweihnachtszeit sind. Wir feiern heute eigentlich den dritten Advent. Wir haben hier keine Kerzen irgendwie, die brennen. Wir machen das nicht so stark, aber es ist der dritte Advent. Und Advent heißt Ankunft. Das Interessante ist, dass letzten Sonntag Dirk auch eine Adventspredigt hatte. Er sprach auch über die Ankunft. Er hat aus Johannes 14 gelesen und ich lese es nur mal ganz kurz an. Und hier heißt es, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich komme wieder, sagt Jesus. Und das ich komme wieder, das ist der Advent. Die Ankunft, er kommt wieder. Das ist die Ankunft, die jetzt vor uns liegt. Aber an Advent denken wir auch an die Ankunft, die bei Jesu ersten Kommen davor gelegen hat. Und darüber will ich heute mit euch reden. Ich dachte, ich müsste so ein paar Verse über Advent, aber ich habe so festgestellt, es gibt gar nicht so sehr viele Verse über Advent, Da gibt's ein paar Verheißungen im Alten Testament, die man natürlich dazu nehmen kann, die gut passen. Ich habe mir gestern, nee, das war schon heute Morgen, ich habe einfach die Vorgeschichte bis zur Geburt Jesu in den verschiedenen Evangelien gelesen. Und da sind ja zwei Evangelien ganz besonders herausstechend, das ist Matthäus. Aber auch da fand ich nicht so sehr viel. Und dann habe ich Lukas gelesen und da habe ich schon so einiges gesehen. Und ich möchte mit uns heute aus Lukas 1, die Verse 26 bis, ich muss genau nachschauen, bis 38, uns einfach mal anschauen und daraus hoffe ich, dass der Herr zu uns redet. Das sind Worte, die Lukas war ja jemand, der gar nicht so als Augenzeuge da war. Lukas war jemand, der recherchiert hat. Er schreibt, dass er das aufgeschrieben hat, was von Anfang an war. Er hat mit Leuten gesprochen, er hat sich erkundigt, wie die Leute das erfahren haben. Und er hat das dann niedergeschrieben. Und wir sind so froh, dass er das getan hat. Dass er jemand, der historisch gut begleitet hat, die Personen, und uns eine gute Geschichte, ja, von Jesus, aber nachher auch, wie es dann weitergegangen ist, gibt. Und das ist jetzt die Vorgeschichte von Jesus. Und wir lesen hier, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in die Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Der Engel wurde gesandt, er ist gegangen, er ist in eine Stadt gegangen oder gesandt worden in Galiläa mit Namen Nazareth. Für uns sagt das jetzt vielleicht jetzt nicht besonders viel. Wir wissen, ja, Nazareth, das ist die Stadt, wo Maria und Josef herkommen, wo auch Jesus wohl lange gelebt hat. Aber damals war es so ein Nest, eine Stadt in der Provinz, weit weg von Jerusalem in Galiläa. Es heißt auch ab und zu Galiläa der Nationen, der Völker. Das war weit weg. Es war eine unbedeutende Stätte. Es war irgendwo da weit draußen. Eigentlich unbedeutend. Nathanael sagt später, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Was kann denn da aus diesem Provinznest kommen? Da ist doch nichts. Aber da wurde der Engel Gabriel hingesandt. Und dann heißt es weiter, zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Hause David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Ich weiß nicht, wie weit euch so die Gegebenheiten der damaligen Zeit bekannt sind. Mir sind sie auch nicht ganz genau bekannt, weil keiner von uns hat zu der Zeit gelebt. Wir leben alle wesentlich später. Aber ich arbeite ja in Indien oder für Indien und da arbeiten wir unter Kindern und da sind so Erfahrungen zu mir gekommen, die wahrscheinlich diesem Bericht ziemlich ähnlich sind. Und es geht gerade um Mädchen. Hier wird von einer Jungfrau, von Maria gesprochen. Und man weiß ja nicht genau das Alter, wie alt sie zu der Zeit war. Aber die meisten vermuten, so zwischen 13 und 16 Jahren war sie wohl alt. Viele sagen, dass sie 15 Jahre alt gewesen wäre. Wir wissen es nicht genau. Es ist hier nicht genau gesagt, wie alt Maria war. Aber sie war ein junges Mädchen. Und zu diesem jungen Mädchen ist ein Engel gesandt worden. In Indien ist es so, dass sehr oft Mädchen schon mit 13 Jahren verheiratet werden. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Besonders halt in den Dörfern, in den Gebieten, die jetzt nicht so stark sich schon dem westlichen Gedanken zugewandt haben. Da werden Mädchen schon sehr früh verheiratet. Sie werden oft von den Eltern schon verheiratet. Die Eltern, die sagen, wen sie heiraten werden müssen. Und wahrscheinlich war es auch damals zur Zeit, wo Maria diese Jungfrau war, war es wahrscheinlich auch so. Vielleicht wurde sie auch schon von den Eltern mit Josef zusammengetan. Und in ihnen ist es sehr oft so, dass die Mädchen gar nicht wissen, mit wem sie verheiratet werden. Sie lernen den Mann erst am Tag kennen, bei der Hochzeit. Und sehr oft ist es in ihnen auch so, dass man schon mal so heiratet, aber die Ehe wird erst später dann geschlossen, richtig. Und aber die Bindung ist auf jeden Fall da. Und hier ist es geschrieben, dass Maria, verlobt, aber es ist schon viel mehr als verlobt. Das war schon eine ganz klare Bindung. Maria und Josef, die werden heiraten. Die Eltern haben das beschlossen oder wie auch immer, aber das war ganz klar. Und zu diesem Mädchen, da wird der Engel Gabriel gesandt. Und wir lesen in Vers 28, und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Wir können uns vorstellen, da ist so ein junges Mädchen. Und da ihr erscheint ein Engel. Und der Engel begrüßt sie. Und sie denkt, what? Wieso erscheint mir dieser Engel? Wer bin ich? In Indien ist es so, dass die Mädchen nicht gleich gesehen werden wie die Jungen. Es werden viele Mädchen abgetrieben. Die Mädchen haben es echt nicht leicht in Indien. Und auch wenn sie dann verheiratet werden, haben sie es nicht leicht. Sie haben einen sehr schweren Start. Weil das Mädchen muss dann zum Elternhaus des Mannes ziehen und muss sich dort hineinfügen zu dem Mann, den sie gerade jetzt vor einem Tag vielleicht kennengelernt hat. Und Mädchen werden sowieso so gesehen als unbedeutender, als Männer. Das ist immer noch in Indien so, es ist in vielen anderen Gebieten dieser Erde sehr oft noch immer so. Und hier kommt ein Engel zu einem Mädchen und sie denkt vielleicht, wieso zu mir? Wer bin ich eigentlich? Warum kommt dieser Engel zu mir? Warum gerade ich? Sie hat sich vielleicht viele Pläne gemacht für ihr Leben, so träumen, so wie Mädchen halt träumen, vielleicht träumen auch Jungen irgendwie, ja, sicherlich auch. Aber sie hätte sich niemals geträumt, dass sowas bei ihr passiert. dass plötzlich ihr der Engel Gottes begegnet, sie begrüßt. Mir zeigt es, dass sie wertvoll war in Gottes Augen. So wie wir alle wertvoll sind in Gottes Augen. Oft beurteilen wir uns selbst entsprechend unserer Position, entsprechend unserer Arbeit. Wir definieren uns oft aufgrund unserer Leistungen. Hier ist ein Mädchen, das wahrscheinlich von sich dachte, was wird in meinem Leben passieren? Wofür bin ich eigentlich gut genug? Und ihr erscheint dieser Engel und sagt ihr, du bist wertvoll. Du bist die Gnade gefunden hat. Du bist wertvoll. Es ist gut zu wissen, dass Gott uns sagt, dass wir wertvoll sind. Nicht andere Leute dürfen uns sagen, die dürfen uns auch sagen. Aber nicht das ist entscheidend, sondern was Gott über uns sagt. Und wir sind wertvoll in seinen Augen. Wir sind nicht etwas, was einfach so entstanden ist. In Psalm 139, Vers 13, da heißt es, denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Wir sind von Gott geschaffen worden und wir sind wertvoll in seinen Augen, weil wir sein Gedanke sind, weil er unser Ursprung ist. Nicht, weil wir aus einer guten Familie kommen, nicht, weil wir reich sind oder wir erfolgreich sind. Wir sind wertvoll, weil wir von Gott geschaffen worden sind. Und Maria muss es hier erkennen, dass sie wertvoll ist, dass sie jemand ist, die Gnade gefunden hat. Sie ist wertvoll, weil sie von Gott geschaffen ist. Aber sie ist auch wertvoll, weil Gott Gnade mit ihr hat. Wir leben in der Zeit des Neuen Testaments und heute dürfen wir auch das so sagen. Gott hat Gnade mit uns Menschen. Wir sind die Menschen, für die Christus gekommen ist auf diese Welt. Das gibt uns einen Wert. Wir sind wertvoll in Gottes Augen. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Du bist ein Gedanke Gottes. Ein genialer noch dazu. So heißt es in einem alten Lied. Wir sind alle Gedanken Gottes. Und das macht uns wertvoll vor Gott. Es ist interessant, in Lukas Kapitel 15, da lesen wir ja so einige Gleichnisse. Und da lesen wir auch das Gleichnis über den verlorenen Sohn. Dieser eine Sohn, der dann das Gut des Vaters, der Vater hat ja sein Gut aufgeteilt auf seine zwei Söhne. Und der eine Sohn, der das Gut des Vaters genommen hat, es verprasst hat und dann irgendwann bei den Schweinen gelandet ist. Wir lesen, dass der Vater auf ihn wartete. Welchen Wert hatte dieser Sohn gehabt, der bei den Schweinen letztlich gelandet ist, wo die Menschen gesagt haben, okay, das kannst du noch machen, dafür bist du noch gut genug, aber sonst bist du für gar nichts mehr gut genug. Dich können wir nicht gebrauchen für etwas anderes. Und es gibt so viele Menschen, die so in dieser Situation stecken, dass ihnen gesagt wird, du bist doch für gar nichts gut. du kannst nur noch vielleicht diese Arbeit machen. Du bist nicht gut für etwas anderes. Wir lesen, der Vater wartet auf ihn. Womit hat er es verdient, dass der Vater auf ihn wartet? Er hat eigentlich das Gute des Vaters verpasst. Es ist nicht mehr da. Aber der Vater wartet auf ihn. Nicht, weil er so viel erreicht hat. Nicht, weil er so erfolgreich war. Im Gegenteil, er war ja überhaupt nicht erfolgreich. Er hatte gar nichts mehr. Und trotzdem wartet der Vater weiter auf ihn. Jeden Tag. Er wartet auf ihn. Was gibt diesem jüngeren Sohn diesen Wert, dass der Vater auf ihn wartet? Einfach, dass er sein Sohn ist. Deswegen ist er wertvoll, weil er der Sohn des Vaters ist. Über Israel lesen wir, dass Gott sagt, wer wart ihr, dass Gott euch auserwählt hat? Warum seid ihr das auserwählte Volk? Habt ihr es verdient? Nein, das hatten sie nicht verdient. Es heißt, weil Gott sie geliebt hat. Deswegen hat er sie auserwählt. Einfach nur, weil er sie geliebt hat. Warum sind wir wertvoll? Weil wir ein Gedanke Gottes sind und weil er uns liebt. Deswegen sind wir wertvoll. Und deswegen war Maria wertvoll. Und das heißt jetzt hier weiter, wir haben schon gelesen, sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Sie hatte richtig Angst bekommen. Diese Übersetzung bei mir heißt, es ist die Elberfelder, da heißt, sie wurde bestürzt. Eine andere Übersetzung sagt, Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde. Sie erschrak. Wie konnte sich das nicht vorstellen, warum sie gerade diese Person ist und zu ihr kommt dieser Engel. Er spricht sie an. Und dieser Engel, da lesen wir weiter. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Es ist sehr interessant, wie der Engel dieses junge Mädchen ermutigt. Er sagt, fürchte dich nicht. Anstatt zu sagen, du bist wertlos, ist es gut, Menschen zu ermutigen. Wir als Christen sind dazu da, Menschen zu ermutigen. Hier hat der Engel dieses junge Mädchen, das voller Schreck war, ermutigt. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu ermutigen, zu sagen, hab keine Angst. Du hast Gnade gefunden. Fürchte dich nicht. Das ist doch die Botschaft, die Gott immer wieder den Menschen gibt. Das war die Botschaft, die auch den Hirten gegeben worden ist. Fürchtet euch nicht. Hab keine Angst. Wenn der Engel zu uns redet, hab keine Angst. Wenn der Botschafter Gottes zu uns redet, hab keine Angst. Du hast Gnade gefunden. Aber es geht dann weiter. Der erste Punkt, den ich machen wollte, wir sind wertvoll in Gottes Augen. Gott gibt uns diesen Wert. Gott erachtet uns wertvoll. Den weiteren Punkt, den ich machen möchte, ist, wir haben Sinn in unserem Leben. Gott gibt uns Sinn für unser Leben. Und hier heißt es so schön, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Dieser Engel, der sagt, Maria, du wirst einen Sohn gebären. Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben. Gott hat etwas für dich vorbereitet, etwas Besonderes für dich vorbereitet, für dein Leben. Und Gott sagt uns heute Morgen auch, ich habe einen Plan für dich. Wenn du dich fragst, welchen Sinn hat mein Leben? Gott sagt, ich habe einen Plan für dich. Ich habe für dich was vorbereitet. Du lebst nicht nur, um einmal zu sterben und dann ist dein Leben vergangen. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe einen guten Plan für dich. Und es ist gut zu wissen, dass Gott Gedanken über uns hat. Dass wir wissen dürfen, dass wir nicht einfach nur da sind, sondern dass Gott mit uns geht. Dass Gott gute Gedanken über unser Leben hat. Und über Maria, da sagt er, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das ist die Botschaft zum Advent. Jesus kommt in diese Welt. Du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn gebären. Du sollst ihn Jesus, das heißt Retter, nennen. Und dieser wird groß und Sohn des Höchsten genannt werden. Hier wird schon so viel über diesen kommenden Messias gesagt. Hier wird so viel über ihn definiert, wer er sein würde. Und Maria, ich weiß nicht, ob sie das vorstellen könnte, was jetzt dieser Engel damit meint. Wahrscheinlich hat sie gedacht, was? Kannst du es vielleicht wiederholen? Das ist mir jetzt zu viel. Aber es ist das, was Gott da der Maria sagen wollte. Du wirst einen Sohn gebären, einen Sohn, der für diese Weltgeschichte bedeutend sein wird. Ja, jemand, der, es heißt hier, der herrschen wird, der ein Königtum haben wird, das kein Ende hat. Das wird ihr gesagt. In einer Zeit, wo die Römer über Israel herrschten, wo sie eigentlich Diener, Sklaven waren, wo sie nicht selber bestimmen konnten über sich, da wird ihr gesagt, dein Sohn wird herrschen. Und das Interessante ist, als Jesus dann auf dieser Erde war, hat er das Evangelium verkündigt. Er hat Menschen zu sich gerufen, hat Menschen geheilt. Er hat vieles Gutes den Menschen getan. Aber er hat niemals einen Thron beansprucht. Er hat niemals gesagt, ich gehöre eigentlich dann nach Jerusalem. Da, wo der König ist, der muss weg. Ich gehöre eigentlich auf den Thron. Ich bin der Sohn des Höchsten. Er hat das niemals beansprucht. Er war bereit, sein Leben zu geben. Und er hat nicht gesagt, und er hat niemals seine Macht benutzt, um sich davor zu schützen. Er war bereit, diesen Weg zu gehen. Und doch ist diese Verheißung immer noch da. Und diese Verheißung wird wahr sein. Und Jesus wird herrschen. Er wird in Ewigkeit herrschen. Die Herrschaft, die kommt noch. Aber er herrscht auch schon. Er herrscht in mir. Er herrscht in dir, wenn du Jesus vertraust. Er ist schon derjenige, der König ist in unserem Leben. Und das wurde damals der Maria verheißen. Und damit hat Gott ihr ausgedrückt, dein Leben hat einen Sinn. Ich habe was Wunderbares für dein Leben vorbereitet. Ich wollte nochmal schnell mich durchblättern durch diese ganze Sache. Lass uns mal Kolosser 1,16 aufschlagen. Und hier in Kolosser 1,16, da wird auch über Jesus gesprochen. Und hier heißt es, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Dieser kleine Jesus, der dann geboren worden ist, das Baby, von dem heißt es, dass er alles geschaffen hat, dass zu ihm alles geschaffen ist, was sichtbar ist und was unsichtbar ist. Und wenn wir wissen wollen, warum wir hier auf diesem Planeten gerade jetzt sind, dann müssen wir bei Gott anfangen mit dem Suchen. Er hat Absichten und er hat Zweck für unser Leben. Es ist Gott, der uns wollte. Es ist Gott, der einen Sinn unserem Leben gibt. Und unser Sinn hängt nicht davon ab, ob wir jetzt ein bestimmtes Alter erreicht haben oder einen bestimmten Bildungsgrad haben, ob wir eine bestimmte Arbeit haben. Davon ist das überhaupt nicht abhängig. Es ist einfach nur davon abhängig, wie wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und er gibt unserem Leben den Sinn, den wir brauchen. In 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 19, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in euch ist, und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das ist das, was Paulus uns hier gibt und sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt in uns. Im Alten Testament war es ja so, dass das Volk Israel so eine Lade hatte. Und diese Lade, die Bundeslade, sie repräsentierte die Gegenwart Gottes. Da, wo diese Lade war, da war auch die Gegenwart Gottes. Gott ist mit dem Volk Israel gezogen und er sagte, dort werdet ihr mich immer wieder treffen. Dort werde ich zu euch reden. Dort vom Gnadenthron, das ist ein Teil dieser Bundeslade. Und jetzt lesen wir hier, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes ist. Die Bundeslade stand später im Tempel und da war die Gegenwart Gottes zu sehen. Und wir sind heute der Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt in uns. Wir sind um einen Preis erkauft worden. Für uns ist ein Preis bezahlt worden. Und ja, wir sind dieser Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott, ja, er herrscht in unserem Leben. In Epheser Kapitel 2, Vers 22. Und hier heißt es, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir sind die Behausung Gottes in seinem Geist. Gott lebt in uns. Und das ist auch, das ist der Sinn unseres Lebens. Wir leben mit Gott. Gott lebt in uns. Er leitet uns. Er leitet uns in alle Wahrheit. Er leitet uns auch in dem, was wir tun sollen. Er sendet uns aus, in diese Welt die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Er geht mit uns. Aber jetzt noch zum letzten Punkt, bei diesem Wort, das der Engel zu Maria sagt. Das heißt, ab Vers 34, also Lukas 1, 34, da heißt es, Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Der letzte Punkt ist, dass wir mit Gott die mächtige Kraft erleben. Und hier heißt es, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, so geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Gott kann das tun, was Menschen nicht tun können. Gott tut das immer wieder, was Menschen nicht tun können. Er tut viel mehr, als Menschen tun können. In Philipper 4, Vers 13, da heißt es, ich vermag alles durch den, der mir Kraft gibt. Wir haben eine Kraftquelle, die ist enorm groß. Oft denken wir nicht daran, dass wir diese Kraftquelle haben. Aber wir haben diese Kraftquelle. Und für Maria war das Wort gesagt worden, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das, was Gott gesagt hat, das wird sich erfüllen. Das wird wirklich so kommen. Auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst, wie das kommen könnte. Maria sagt, wie soll das geschehen? Ich weiß davon keinen Mann. Der Engel sagt, der Heilige Geist wird das schon machen. Mach dir da keine Gedanken. Wenn Gott etwas dir zusagt, dann wird das kommen. Er kennt die Wege, wie das kommen wird. Oft machen wir uns viel zu viele Gedanken. Oh, das machen wir so, das machen wir so. Und ja, wir dürfen planen. Wir dürfen für unser Leben sehen, ja, wie geht das weiter? Aber wenn Gott uns etwas sagt, was wir nicht mehr verstehen können, was über unser Verstehen hinausgeht, dann dürfen wir wissen, Gott hat einen Weg, das zu machen. Er wird das schon machen. Dann müssen wir uns nicht irgendwie Sorgen machen, dass das nicht zum Vollzug kommt. Es wird geschehen. Was Gott jetzt zugesagt hat, das wird geschehen. Wir fragen uns vielleicht, ja, Dirk hat von den Wohnungen letztes Mal gesprochen, die Gott vorbereitet hat, den Wohnungen im Himmel. Wie wird das alles zugehen? Wie werden wir dahin kommen? Wir werden dahin kommen. Mach dir da keine Sorgen. Gott hat eine Zusage uns gegeben. Er wird das auch tun. Alle Zusagen, die er uns gegeben hat, die wird er erfüllen. Wie können Menschen gerettet werden? Das war auch eine Frage, die sie gestellt haben. Und das heißt es, bei Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie werden wir gerettet? Wie können Menschen gerettet werden? Wie können unsere Verwandten gerettet werden? Bei Gott ist es möglich. Gott kann das machen und er tut das immer wieder. Er tut es immer wieder. Er rettet Menschen immer wieder. Und jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn jemand zu Jesus sagt, ja, ich vertraue dir, es ist eine Tat Gottes. Wir denken, ja, wir Menschen, wir machen diese Entscheidung. Wir lesen auch von der neuen Geburt. Und ein Kind gebiert sich nicht selbst. Ein Kind wird geboren. Und diese neue Geburt kannst du nicht selber produzieren. Kann kein Mensch selber produzieren. Aber es ist Gottes wunderbare Werk in dir, in uns. Und die wir Jesus erkannt haben, wir sollten Jesus und Gott preisen ohne Ende, weil es ein Werk Gottes in uns ist. Und das sagt der Engel hier zu Maria, was bei Menschen unmöglich ist, wo du denkst, das kann doch gar nicht geschehen. Wie kann ich ein Kind bekommen, ohne dass ich von einem Mann weiß? Gott macht es. Gott ist bereit, so viel mehr in unserem Leben zu tun. Und er wird noch viel mehr tun. Und wir dürfen diese Erwartung haben. Wir müssen jetzt in dieser Zeit, wo so vieles geschieht, wo wir von Krieg hören, wo wir von Katastrophen hören, wo alles Mögliche in dieser Welt geschieht, wir dürfen diese Hoffnung haben. Gott wird es wohl herausführen. Er wird es schon vollführen. Wir müssen jetzt nicht in Angst leben. Wir müssen jetzt nicht erschreckend oder erschrocken sein. Wir dürfen diese Hoffnung haben. Gott gibt uns diese Hoffnung. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein, wird nicht in Erfüllung kommen. Es wird sich genauso erfüllen. Und das Schöne ist hier zu lesen bei Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach dem Wort. Das ist das, was wir auch heute sagen können. Wir gehören dir, Jesus. Ich bin dein Knecht. Wir sind deine Knechte. Uns geschehe so, wie du es in deinem Wort gesprochen hast. Der erste Punkt war, wir sind wertvoll in Gottes Augen. Der zweite Punkt, Gott hat Pläne für unser Leben. Er hat einen Plan für Marias Leben. Er hat einen Plan für unser Leben. Wir haben Sinn. Unser Leben hat einen Sinn. Und der dritte Punkt, es ist Gottes Kraft und wir dürfen Gottes Kraft erleben. Und das möchte ich uns mitgeben. Lasst uns das mitnehmen, zu wissen, wir haben den Wert von Gott, zu wissen, unser Leben wird in Gottes Augen, aber auch in unserem Leben einen Sinn ergeben. Wir werden sehen und wir werden erleben, dass unser Leben wirklich Sinn hat und macht. Und wir werden Gottes Kraft erleben, weil er es tun wird, weil es seine Macht ist. Lass uns zusammen nochmal beten. Danke, Vater, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir hier von diesem jungen Mädchen Maria lernen dürfen, dass wir sehen dürfen, dass wir wertvoll in deinen Augen sind, dass wir sehen dürfen, dass du uns geschaffen hast. Danke dafür. Und danke, dass du etwas Gutes für unser Leben vorgesehen hast. Und danke, dass es deine Kraft ist, die es in unserem Leben ausführt. Wir bitten dich, dass wir doch darin wachsen mögen. Wir bitten dich, dass du immer größer uns wirst. Und danke, Herr, dass wir ja heute in der Adventszeit denken dürfen, wie wunderbar du auf diese Welt gekommen bist, aber auch darüber nachdenken dürfen, dass du wiederkommst und dass wir bei dir sein werden für alle Ewigkeit. Danke, dass du der Herr und König bist. Und Jesus, wir wollen dich anbeten und wir wollen dir die Ehre für alles geben. Amen.